Ja, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Moment, ja, kann man kurz eine Pause machen? Klar. Also sonst muss ich ständig missräuspern hier.
So, habe ich gar nicht gemerkt.
Hallo und herzlich willkommen zu Lebendige Methode, der Podcast, der sich Forschungsmethoden von Ihrer persönlichen Seite aus nähert. Mein Name ist David Jahr.
Und mein Name ist Philipp Schelling.
Wir sind zwei Sozialwissenschaftler, die das Interesse an qualitativer Forschung teilen.
Hier geht es weiter mit Folge 5, der zweite Teil unseres zweiten Gesprächs mit Ralf Bonsack aus dem September 2023. Und weil wir immer abwechseln, ist David heute wieder der Moderator dieser Folge.
Genau, heute werden wir viel über methodische Schritte, vor allen Dingen der Bildanalyse reden. Wir reden über Grenzen der dokumentarischen Methode, über den Unterschied zwischen Pose und Habitus und noch einiges mehr. Es wird auch immer mal wieder um ein Bild über Unterricht einer staatlichen Behörde gehen. Das stecken wir euch dann natürlich, wie auch die anderen Materialien, über die wir reden, in die Shownotes.
Es wird auch heute wieder sehr spannend.
In der letzten Folge, also Folge 4, den ersten Teil unseres zweiten Gesprächs mit Ralf Bonsack, haben wir viel über konkrete Forschung mit der dokumentarischen Methode geredet. Wir sind auf die Auswertung von Gruppendiskussionen und Akten eingegangen und auch auf die Videografie. Ich stelle hier noch einmal die Frage, warum aus Sicht von Ralf Bonsack es so viele methodische Zugänge gibt in der dokumentarischen Methode, warum das alles so gut zusammengeht.
Ich hatte jetzt gerade in dem Zusammenhang vielleicht interessant, was diese Frage antrifft, interessant Gespräch mit Leuten, die jetzt was geschrieben haben zur dokumentarischen Bildinterpretation. Und die Frage gestellt haben, wenn sie sich angucken, die Varianzbreite dessen, was sich dokumentarische Bildinterpretation nennt, ob es überhaupt die dokumentarische Methode gibt oder ob es die dokumentarische Methode gibt. Ich kann ja ruhig sagen, das war das die Dominik Mattes und die Silke Trumper, die haben was geschrieben in dieser Zeitschrift Datum und Diskurs. Und ich hatte jetzt mit denen ein längeres Gespräch darüber und ich habe denen also versucht klarzumachen, dass die dokumentarische Methode im Grunde das, was sie zusammenhält, ist eine Methodologie. Es sind nicht methodische Verfahrensweisen, sondern eine Methodologie. Und das ist genau das, was auch dann diese verschiedenen methodischen Zugänge dann zusammenhält. Das sind methodologische Gemeinsamkeiten, die natürlich nicht auf der Hand liegen. Ne? Also wenn man jetzt nimmt die Textinterpretation, bei der man sich dann sozusagen doch stark, also an der Ethnomethodologie und oder stark nicht, aber auch an der Ethnomethodologie an Mannheim orientieren kann und so weiter. Und dann aber die Frage halt mit der Bildinterpretation, da gibt es ja den Glücksfall jetzt, dass halt Panofsky sich selber nicht auf die dokumentarische Methode bezieht. Also nicht unbedingt insofern, dass er jetzt sagt, er hat das alles aus der dokumentarischen Methode gelernt, das nicht, aber dass er die Parallelen herausarbeitet. In diesem Übergang von der Ikonographie zur Ikonologie. Das ist ja nicht nur ein Übergang in methodischen Arbeitsschritten, wie ich es verstehe und auch Panofsky es versteht, sondern das ist ja gleichzeitig ein Übergang, ein epochaler Übergang, der die gesamte Kunstgeschichte betroffen hat. Also Panofsky hat ja dann einen Schritt getan, der über diese Ikonografie, die sozusagen sehr stark von den Gegenständen ausgeht, die auf dem Bild halt da abgebildet sind und von den Geschichten, die das Bild erzählt, doch weiterführend nach dem Sinngehalt fragt, der durch das Bildliche damit hineinkommt. Wenn auch nicht weit genug unbedingt, weil dann der Inliner dann noch weitergeht und so. Aber also es ging ja immer um den Versuch, diese methodologischen Grundlinien in den verschiedenen Bereichen wieder zu identifizieren. Das klappt natürlich nicht immer so gut wie jetzt im Fall der Panofsky, wo der ja sozusagen diese Grundlinien selber auf die aufmerksam macht, die ihn mit der dokumentarischen Methode verbinden. Mhm. Aber was ich jetzt, um das nochmal zusammenzufassen vielleicht, da ich da sozusagen die dokumentarische Methode nicht jetzt eine nicht aus Arbeitsschritten im Kern besteht, sondern sie besteht also im Kern aus methodologischen Analyseeinstellungen, also der Bruch mit dem Common Sense, der viel zu tun hat, meinetwegen auch der Bruch mit der Ikonografie ist gleichzeitig ein Bruch mit dem Common Sense, wenn man wieder den Bourdieu nimmt. Also das heißt, Bruch mit der Ikonografie heißt ja, dass ich nicht hingehe und den Leuten, die da abgebildet sind, auf dem Bild, sei es ein Foto oder sei es ein Gemälde, irgendwelche Motive unterstelle oder unterstelle, dass der Maler ihnen irgendwelche Motive unterstellt, indem er halt, das wäre ja dieser Bruch mit dem Common Sense. Und dass da hat diese Grundelemente herauszuarbeiten, die auch für Bourdieu entscheidend wieder sind. Diese methodologischen Differenzen zu zeigen. Und das ist ja im Grunde, was die dokumentarische Methode zusammenhält. Und das lässt sich, wenn man das einmal ein bisschen ausgearbeitet hat, relativ leicht auch auf verschiedene Textsorten übertragen und dann eben auch auf verschiedene Bildsorten, also Fotografie, Malerei übertragen. Wobei natürlich wieder auch hinzukommt, dass was jetzt halt den Unterschied zwischen der Malerei und der Fotografie anbetrifft, ist ja entscheidend, dass es bei der Fotografie nicht nur einen abbildenden Bildproduzenten bzw. Produzentin gibt, sondern auch abgebildete Bildproduzentinnen. Und da muss ich sagen, das ist natürlich ein Punkt, der bisher eigentlich nur meines Erachtens einigermaßen befriedigend in der dokumentarischen Bildinterpretation ausgearbeitet worden ist. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Antwort auf deine Frage war, also nach der Varianz der Methoden, weil es geht nicht um die methodischen Arbeitsschritte, sondern es geht um die Analyseeinstellungen, die da investiert werden, die sehr viel zu tun haben natürlich mit paradigmatischen Grundhaltungen, die aber sozusagen dann auch wiederum versuchen muss, eben diese Gemeinsamkeiten zwischen der Praxeologie von Bourdieu und von Mannheim so weit rauszuarbeiten, dass man da auch auf ein hohes Generalisierungsniveau kommt, was diese Analyseeinstellungen und so weiter betrifft. Ne?
Okay, hier lässt sich einiges sortieren. David, könntest du uns einen kurzen Input zu Panofsky und der Unterscheidung von Ikonografie und Ikonologie geben?
Ja, aber gerne doch. Ganz kurz, wie immer, eine kleine Skizze. Lange Zeit war die qualitative Sozialforschung auf die Interpretation von Texten bezogen und das Bild war eher marginalisiert. Mit Anfang des 21. Jahrhunderts ändert sich dies schrittweise, ausgehend von Inputs aus den Geisteswissenschaften. Und so hat sich auch die dokumentarische Bildinterpretation entwickelt als ein Verfahren zur Erschließung des Bildes. Von anderen Verfahren wie dem der objektiven Hermeneutik unterscheidet sich die dokumentarische Bildinterpretation vor allen Dingen darin, dass auch hier wieder die Grundlagen der dokumentarischen Methode und der praxeologischen Wissenssoziologie natürlich gelten. Also Bilder werden als handlungsleitend angesehen. Unsere gesellschaftliche Realität wird durch Bilder nicht nur repräsentiert, sondern auch konstituiert. Bilder sind also Teil impliziter arttheoretischer Wissensbestände, die das habituelle Handeln strukturieren. Ralf Bonsack hat hier 2009 das Werk Qualitative Bild- und Videointerpretation, die dokumentarische Methode, vorgelegt und wichtige Pfeiler gesetzt. Zentral ist, dass er die ikonologische Methodologie des Kunsthistorikers Erwin Panofsky und deren Weiterentwicklung durch die Ikonik von Max Imtal aufgegriffen hat. Das hat er auch ja hier im Interview erwähnt. Panofsky ist 92 in Hannover geboren und 68 in Princeton, New Jersey, USA, gestorben. Zentral ist, wie gesagt, dessen Unterscheidung der ikonografischen und der ikonologischen Interpretation. Das entspricht dem Wechsel der Analyseeinstellung der dokumentarischen Methode vom Was zu Wie und damit dem methodischen Wechsel von formulierender Interpretation zu reflektierender Interpretation. Die dokumentarische Bildanalyse unterscheidet noch einmal zwischen einem Arbeitsschritt vorikonografische Interpretation, in dem das Kontextwissen, insbesondere die fallspezifischen Rollen und Normen, noch eingeklammert werden, und ein Arbeitsschritt ikonografische Interpretation, in dem operative Handlungen dann mit institutionellen Kontexten verbunden werden. Vielleicht mal an einem Beispiel und wie üblich bei mir mit Schule und Unterricht. Die vorikonografische Interpretation fokussiert Gesten, zum Beispiel Strecken des Armes oder eine zornige Mimik. Kineme, das sind Elemente von Gesten, zum Beispiel Mundwinkel nach oben, die Augen weiten sich und so weiter. Und operative Handlungen, das sind dann mehrere Gesten zusammengezogen. Die ikonografische Interpretation zieht dann den Kontext dazu und kann daher bei Gesten wie dem Strecken des Arms als institutionalisierte Geste, also als Aufzeigen im Unterricht und damit von einem sich melden sprechen. Und dann ist im Kontext klar, hier wollen die Akteurinnen also einen Redewunsch anzeigen. Oder hier zeigen die Akteuren einen Redewunsch an. In der ikonografischen Interpretation lässt sich dann das Kontextwissen auf mehrere Arten beschreiben. Bei Unterricht wichtig ist die Unterscheidung, man kann es einmal als allgemein gesellschaftliches Kontextwissen zu Schule und Unterricht, also welche Rollen, was ist mit dem Zimmer, dieses Melden etc. und dann noch als speziell fachunterrichtliches Kontextwissen. Dann geht es um die Einordnung des didaktischen Programms, Benennung von Materialien und so weiter. Nach der ikonografischen Interpretation kommt dann die ikonologische Interpretation. Und hier wird nochmal unterschieden, auch das hatte Ralf kurz erwähnt, zwischen der Gestaltungsleistung der abbildenden Bildproduzenten und der abgebildeten Bildproduzentinnen. Also zwischen den Menschen, die das Foto, Bild oder Video hergestellt haben und denen, die vor der Linse stehen. Bei Unterricht stehen zwar die Gestaltungsleistung der abbildenden Bildproduzentinnen, also den Personen, die hinter der Kamera stehen, meist die Forscherinnen, in der Regel nicht im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses. Dennoch wird dieser Arbeitsschritt mitgemacht, denn er ist wichtig, um die eigene Perspektivität zu reflektieren. Hier geht es also um die Kontrolle des eigenen Standortes. Zweiter Schritt der ikonologischen Interpretation schließlich entspricht der reflektierenden Interpretation, die die Gestaltungsleistung der abgebildeten Bildproduzenten rekonstruiert. Also sie rekonstruiert den sich in den Handlungen zeigenden Habitus, könnte man sagen. Beispiel Schule wieder. Die Art und Weise des Meldens kann als Dokument für das Wesen oder den Habitus des Akteurs, zum Beispiel Fleiß, Ehrgeiz, Aufmerksamkeit, Konkurrenz, interpretiert werden. Und bei der Interpretation ist dann entscheidend, auch hier wieder, genau wie beim Text, die Selbstreferenzialität des Interaktionssystems zu beachten. Ob eine Geste als Abwehr oder Zuspruch zu deuten ist, erschließt sich in der Kontextualisierung der Akteurinnen in der untersuchten Praxis. Ja, also beispielsweise in den Reaktionen auf diese Geste. Soweit der hoffentlich noch kurze Input zur Panofsky-Ikonografie und Ikonologie.
Ja, vielen Dank, David. Was mir dazu noch einfällt, geografische Parallelität. Ich war letztes Jahr im Abby-Warburg-Haus, das ist hier in Hamburg. Ich weiß nicht, ob dir Abby-Warburg was sagt.
Nee.
Abby-Warburg war auch ein Kunsthistoriker, der das Warburg-Institut sozusagen mitbegründet hat. Und in dem Warburg-Institut oder hier in Hamburg waren prominente Personen, unter anderem Erwin Panofsky, aber auch Ernst Cassirer, zu Gast. Die haben die Hamburger, sogenannte Hamburger Kunsthistorische Schule gegründet. Also das heißt, auch Warburg war sozusagen schon mitbeteiligt an der Entwicklung einer Ikonologie, also dem Schritt eigentlich weg von der Ikonografie hin zur Ikonologie. Das Haus ist sozusagen hier in Hamburg nicht nur architektonisch interessant, sondern auch historisch bedeutsam. Vielleicht noch der interessante Teil, oder was mir gut gefallen hat, als ich dort war. Es gab in dieser Bibliothek damals, ich weiß gar nicht, ob die das immer noch so machen, also die Bibliothek ist sozusagen in dem Haus vorzufinden, ein Prinzip, das hieß sich das Prinzip der guten Nachbarschaft. Das heißt, wenn du dir ein Buch bestellt hast, du hast irgendwas gesucht und dann bist du in die Bibliothek gegangen, hast es sozusagen angezeigt, das Buch, das du möchtest, dann hast du nicht nur dieses Buch bekommen, sondern zusätzlich weitere Bücher, die thematisch sozusagen zu dem von dir bestellten Buch passen könnten. Also immer mehr, als du sozusagen eigentlich gesucht hast. Das fand ich ein super Prinzip. Und ja, vielleicht ist sozusagen Abby Warburg auch eine interessante Figur, auf die man nochmal zurückblicken könnte, gerade im Kontext sozusagen Fragen von Mythologien und Bildinterpretationen, ob da nicht irgendwie vielleicht auch noch was Spannendes zu holen wäre.
Ja. Ist ein guter Hinweis. Es ist ja meistens auch so, dass auch wenn man einzelne Leute benennt, die hier irgendeinen Bruch von Ikonologie und Ikonografie vollzogen haben, ist es ja doch immer eine kollektive Leistung und sind immer mehrere Menschen. Darauf bezogen ist ja auch Teil der praxeologischen Wissenssoziologie, genau das immer zu betonen.
Vielleicht der letzte Punkt, gerade zu Fragen von Bild, Bildinterpretation, ist auch das Gespräch mit Aglaja Czeborski wichtig, was wir geführt haben und auf das wir an der Stelle ja schon mal verweisen können.
Okay, nun hat Ralf hier auch gesagt, dass nicht die methodischen Grundschritte die dokumentarische Methode auszeichnen, sondern der Bruch mit dem Common Sense. Fand ich in dieser Deutlichkeit überraschend. Du auch, Philipp?
Ja, ich bin da auch gedanklich hängen geblieben. Überraschend fand ich zunächst, dass hier ja dann Bourdieu als sozusagen zentrale theoretische Referenz auftaucht zur Begründung dieser Analyseeinstellung, wohingegen ja sonst Mannheim der wichtige Denker der dokumentarischen Methode ist. Ich habe mich dann kurz gefragt, wie lässt sich das vielleicht noch zusammenbringen? Und also ich habe Mannheim steht für mich immer für die Doppeltheit, also des Konjunktiven und des Kommunikativen, also die Verquickung dieser beiden Wissensebene, der Unterscheidung, aber auch die Verquickung dieser beiden Wissensebene, wohingegen bei ihm auch schon klar wird, dass das Konjunktive das Primordiale ist. Und offenbar sozusagen Bourdieu jetzt dazu kommt und den Bruch formuliert, den es nötig macht oder den wir brauchen, um vielleicht auf das Primordiale dann überhaupt so zugreifen zu können. Also hier kann man die beiden durchaus sozusagen miteinander verbinden. Und ja, das ist sozusagen die Analyseeinstellung in dem Zusammenbringen dieser beiden Theoretiker. Also es ist die Vorhandenheit des beiden, aber es bedarf offenbar sozusagen zentral des Bruchs, um überhaupt auf die tiefer liegende Ebene zugreifen zu können.
Ich fand diese Deutlichkeit hier auch nochmal deswegen hilfreich, weil es mir hilft, für meine Interpretationsarbeiten auch nochmal sozusagen die Haltung klar zu machen. Der Bruch mit dem Common Sense meint ja, das sagt Ralf auch später nochmal im Interview, das ist ja der Bruch mit den Common Sense-Theorien, die hier gemeint sind. Und das heißt, also das ist ja eine der wichtigsten Analysehaltungen sozusagen bei einer dokumentarischen Interpretation, zwischen Common Sense-Theorien zu unterscheiden und dem, was sich im Dokument, im Material auf Ebene des Dokumentsinns zeigt. Geht ganz gut über in den nächsten Auszug. Hier frage ich im Interview nochmal nach den methodischen Schritten einer dokumentarischen Interpretation. Trotzdem findet man doch immer wieder zumindest die beiden Schritte, formulierende und reflektierende Interpretation.
Ja, also das ist richtig. Das sind die Kernstücke. Aber die werden ja dann auch, gerade was die Bildinterpretation anbetrifft, wird ja dann, werden die ja nochmal differenziert. Nämlich, es gibt nicht nur die formulierende Interpretation, die betrifft dann nicht nur die ikonografische Beschreibung, sondern auch noch die vorikonografische Beschreibung. Und dann ist halt die Frage, ja, aber da gibt es Leute, die machen eine Bildinterpretation und machen gar keine vorikonografische Beschreibung. Und das geht aber immer von der Voraussetzung aus, und das macht das Ganze wieder sehr kompliziert, dass man sozusagen diese verschiedenen Schritte unbedingt sequenziell aufeinander folgen müssen. Aber das Ganze ist ein hermeneutischer Zirkel und da gibt es keine sequenzielle. Das heißt, wenn ich zu einer ikonologischen Interpretation kommen will, also die Endphase sozusagen der Bildinterpretation, dann muss ich irgendwie mich um die vorikonografischen Beobachtungen, muss ich vorikonografische Beobachtungen gemacht haben. Aber wann ich die mache, ich kann sozusagen eine Idee haben einer ikonologischen Interpretation, woher die auch immer dann kommt, aus irgendwelchen Erfahrungen heraus und kann dann schauen, entspricht das überhaupt dieser vorikonografischen Beobachtung, die ich auch machen kann. Gibt es dazu also valide Grundlagen für eine vorikonografische Beschreibung? Also den Weg andersrum gehen, weil halt dieser hermeneutische Zirkel, wie Dilthey den grundsätzlich entworfen hat, gilt auch hier. Und das ist eben aber natürlich das, wenn dann Leute fragen, ja, aber Die machen ja keine vorikonografische Beschreibung. Man sieht dann aber, dass wenn sie es einigermaßen valide machen, dass sie dann, wenn sie ikonologisch interpretieren, da immer so vorikonografische Beobachtungen einstreuen mit, ne? Und so weiter. Und diese Komplexität, sozusagen, die ist auch wichtig, damit Leute halt mit unterschiedlichen Materialien und unterschiedlichen Forschungsinteressen da auch mitarbeiten können. Und diese Möglichkeit besteht, das zumindest sehe ich das so in der dokumentarischen Methode, weil es ganz für mich doch relativ klare methodologische Grundlinien, Analyseeinstellungen gibt, die man dann halt variieren kann in verschiedener Hinsicht. Ne?
Gut, die Arbeitsschritte der dokumentarischen Methode. Statt sequenzieller Folge redet Ralf Bohnsack hier von einem hermeneutischen Zirkel. Das ist etwas kontraintuitiv, gerade wenn man versucht, die dokumentarische Methode zu lernen. Philipp, wie ist denn dein Umgang jetzt forschungspragmatisch gesehen mit den Arbeitsschritten der dokumentarischen Methode?
Forschungspragmatisch gesehen, also was mir schon immer hilft, ist eine saubere formulierende Interpretation zu formulieren, also sozusagen mich erstmal in Distanz zum Material zu begeben, um zu sehen, worum geht es da überhaupt. Und dann im nächsten Schritt die Frage nach der Hervorbringung, also sozusagen nach dem Modus, der damit in Verbindung steht, der sich sozusagen der Rahmen, in dem das Thema hier abgehandelt wird, den zu rekonstruieren. Es ist sozusagen, das Verrückte dabei ist, also verrückt in dem Sinne, dass man es in der Retrospektive häufig sozusagen nur schwer nachvollziehen kann, weil dieser Schritt, wenn man eine einzelne Sequenz sozusagen in ihrem darüber versteht, dass man das kontextabhängige Muster erkennen kann, also den Zirkel, der für die Interpretation das Verstehen wichtig ist, das ist ja eigentlich so ein Aufschaukelungsprozess. Also das heißt, die einzelne Aussage ist immer sozusagen ein Teil, und die einzelne Aussage lässt sich sozusagen nur, der Sinn dieser einzelnen Aussage lässt sich nur dann völlig sozusagen im Zuge der Interpretation verstehen, wenn man den damit zusammenhängenden Kontext oder Zirkel sozusagen irgendwie erkannt hat, herausgearbeitet hat. Gerade am Anfang mit dem ersten Interview ist das ganz schwer, das passiert nur vor den eigenen Normalitätshorizonten, darüber hatten wir ja schon gesprochen, dann im Vergleich zu weiteren empirischen Fällen. Und dieses Aufschaukeln ist auch sozusagen mit Frust verbunden und es bedarf sozusagen auch einem Stück weit einer Widerstandsfähigkeit, würde ich sagen, gegenüber der Zeit des Prozesses, weil das dauert einfach. Ich glaube, das, was ich gelernt habe, ist an verschiedenen Stellen, hilft es, an dem Material dran zu bleiben, weiterzumachen. Es dauert und irgendwann sozusagen lichtet sich die Sicht insofern, dass man erst den Wald vor lauter Bäumen nicht erkennt und dann stellt sich so langsam, ein erstes sozusagen Erkennen, also ein intuitives Erkennen von dem Zirkel ein, der dann hilft, auch andere Zirkel zu finden. Das war jetzt sozusagen der Versuch, nochmal ein bisschen auch die Begrifflichkeiten vorher von Ralf Bohnsack hier zu übernehmen. Aber das ist sozusagen das Ziel und ja auch die Herausforderung, der wir gegenüberstehen, wenn wir uns mit empirischem Material beschäftigen, egal ob Gruppendiskussionen oder Interviews, dass man die Einzeläußerungen erst dann verstehen kann, wenn man sozusagen den Schlüssel in der Form sozusagen den kontextgebundenen Orientierungsrahmen erkannt hat. Denn dann macht sozusagen diese Einzelformulierung, erhält ihren Sinn durch das Ganze dieses Orientierungsrahmens und andersrum. Aber diese Verbindung, diesen Zirkel, den muss man hereintreten. Und wie man da hereintritt, dafür gibt es sozusagen keinen tatsächlichen vorformulierten Weg, außer sozusagen den Bruch mit dem Common Sense zu vollziehen und sozusagen die Kernbestandteile der beiden Schritte der formulierenden, reflektierenden Interpretation zu folgen.
Mhm. Ja, ich würde auch sagen, dass das für die formulierende Interpretation auch immer noch die größte Leistung ist, die noch mit so abfällt, erstmal den ersten Schritt, einen relativ leichten Schritt zu finden, um ins Material reinzukommen. Ich finde die manchmal auch recht mühsam und lasse die bei fortgeschrittenen Forschungen häufig dann auch weg, beziehungsweise reduziere sie dann nur auf die thematische Unterteilung. oder die thematische Gliederung des Materials. Aber trotzdem ist es immer ein erster wichtiger Schritt, um ins Material reinzukommen, sich den Text zu erschließen.
Ja. Es hilft auch einfach, wenn es ist viel zu tun und das ist tatsächlich im Sinne von einer Anleitung, kann man hier auch erstmal, hat man damit einen Startpunkt. Und gerade wenn es Unsicherheiten auf der abstrakteren Ebene gibt, hilft es häufig, sich sozusagen gerade auf Ebene der formulierenden Interpretation dann nochmal zu versichern.
Ja. Gut, weiter im Interview. Wir haben jetzt viel darüber geredet, dass man viel Materialien mit der dokumentarischen Methode auswerten kann. Hauptsache, man vollzieht den Bruch mit dem Common Sense sozusagen. Im Interview hatte ich dann die Frage auch mal gestellt, gibt es auch Material, was sich nicht auswerten lässt mit der dokumentarischen Methode, also sozusagen nach der Grenze des Verfahrens?
Gibt es auch Grenzen? Würdest du sagen, es gibt Datensorten, die sind auf keinen Fall dokumentarisch auswertbar?
Achso, dass etwas nicht dokumentarisch auswertbar ist. Das ist eine... Also man kann natürlich sagen, man kann behaupten, dass wenn man davon ausgeht, dass es so etwas wie einen Habitus gibt, also auch mit Bourdieu davon ausgeht, oder dass es sowas gibt wie eine Totalität der Weltanschauung, wie Mannheim sagen würde. Das heißt, dass sozusagen, also dass wenn jemand einer bestimmten Generation zugehört, dann merkt man, dass sozusagen in seiner Weltanschauung Elemente drin sind, die halt, in denen diese Generationengestalt dann auch wiederfindet. Genau wie es ein bestimmtes Milieu wiederfindet. Allerdings jetzt nicht in der Totalität der Person, sondern es geht um die Totalität der Weltanschauung. Nämlich jemanden ausmacht, wenn er zu einer bestimmten Generation gehört. Was er dazu auch noch ein bestimmtes Milieu hat und so weiter, ist eine andere Sache, die man nicht verwechseln sollte. Also nicht die Totalität der Person, Totalität der Identität, sondern die Totalität der Weltanschauung. Man kann natürlich sagen, gut, wenn ich davon ausgehe, dann muss ich natürlich immer was finden, was mir zeigt, dass das eine Totalität der Weltanschauung dann da ist. Das ist natürlich eine paradigmatische Grundlage, die aber zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder eine Bildinterpretation nehme, man kann sehen, dass bestimmte Bilder offensichtlich, dass da so etwas wie eine Gesamtgestalt nicht und auch eben ein Habitus des Bildproduzenten oder der Bildproduzentin nicht zu finden ist. Also da tut man sich natürlich schwer mit ein bisschen, wenn man halt von einem Habitus ausgeht sozusagen. Aber es ist ja möglich. Also zum Beispiel jetzt gerade auch die Diskussion, die ich hatte mit der Bildinterpretation, da ging es um Bilder, die halt von Seiten des Bildungsministeriums, Bundesministeriums der Bildung, dann halt ins Netz gestellt werden. Und da sind Unterrichtssituationen dargestellt. Und wenn man dieses Bild interpretiert, merkt man, dieses Bild zerfällt in jeder Hinsicht. Und da ist die schwierige Frage, und da kommt man dann wieder auf die, kommt man dann auch dahin, dass hier posiert wird. Also wir haben ja keinen Habitus, sondern eine Pose. Wenn man es auf die Personen bezieht. Also wenn man das ganze Bild nimmt, dann merkt man, dass das Bild in sich sowieso zerfällt. Und wenn man dann die korporierten Praktiken der abgebildeten Personen nimmt, dann zerfällt es letztlich auch wieder. Und gut, aber da bin ich jetzt wieder bei dem Punkt, wo ich dann doch sage, auch selbst wenn man von bestimmten Voraussetzungen ausgeht, kann man Ergebnisse sehen. Aber diese Ergebnisse sind natürlich immer in der gelagert, dass man eben etwas nicht rekonstruieren kann. Ne?
Aber bei dem Beispiel könnte man dem abbildenden Bildproduzenten doch rekonstruieren, welches habituelle Ideal man in Schule dann sehen will, oder?
Na, eben nicht. Also, weil das ist ja danach, wonach dann zu suchen wäre. Also man kann ja davon ausgehen, dass sozusagen hier die Weltanschauung des Ministeriums sozusagen genau. seinen Ausdruck findet. Ne? Der konjunktive Erfahrungsraum, der in dem Ministerium herrscht. Mhm. Aber ist nicht. Das wäre halt, also, und, aber das ist natürlich eine wichtige Erkenntnis eigentlich, weil ja sozusagen, wenn man davon ausgeht, dass hier eine Botschaft überbracht werden soll, fehlt die Botschaft. Sie ist nicht identifizierbar wirklich. Und das ist natürlich, ja, muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil man nicht weiß letztendlich, wie es zustande gekommen ist. Es kann ja sein, dass halt, dass es also, das, was ich da von einer Agentur beauftragt worden ist, so ein Foto dort zu machen, dass die natürlich, man kann auch sehen, mit welchen Versatzstücken die arbeitet. Die arbeiten auch mit Versatzstücken aus diesen Shutterstock-Elementen. Da kann ja trotzdem was draus werden, das ist ja jetzt nicht irre. Aber dass die eben einen Entwurf machen und dann sagt aber jemand aus dem Ministerium, ein Sachbearbeiter im Ministerium sagt dann, nee, aber da muss noch eine Schultafel rein oder was. Und irgendwie. Und dann wird da ein Murks draus. Und auf der anderen Seite kann man natürlich aber auch argumentieren und man kann sagen, diese Bilder, die halt zu diesen kommerziellen Zwecken, also sagen wir mal zu diesen, oder die halt zu diesen Zwecken der Selbstdarstellung von Institutionen und auch Selbstdarstellung von Unternehmen, die was verkaufen wollen, präsentiert werden, die haben per se keine Ordnung in dem Sinne. Das kann man natürlich aber entkräften, indem man, da habe ich entkräftet, glaube ich schon, indem man halt sehr ausgefuchste Werbefotos sehen kann, in denen wirklich sehr komplexe Botschaften drinstecken. Und das heißt, in denen komplexe Stilelemente verarbeitet werden. Man will jetzt die Klamottenwerbung von Burberry oder so oder H&M und sowas, da stecken ja schon komplexe Sachen drin, die man dann tatsächlich auch, glaube ich, relativ evident rausarbeiten kann. Gut, aber die fremde Frage habe ich jetzt, glaube ich, immer noch nicht beantwortet, nämlich, was kann man mit der dokumentarischen Methode nicht machen?
Eigentlich kann man doch alles machen.
Ja, also ich habe nur versucht, darauf hinzuweisen, dass das Paradigma an sich aber natürlich schon eine bestimmte Richtung nahelegt. Nämlich, man geht von einer Totalität der Weltanschauung aus. Also wie gesagt, nicht Totalität des Individuums, aber Totalität der Weltanschauung als eine der Weltanschauungen, die Individuen halt zu verarbeiten haben. Mhm. Und das hat natürlich eine gewisse Grenze. Aber ich sehe natürlich die Grenzen jetzt nicht so scharf, weil ich meine Standortgebundenheit Erkenntnis theoretisch-meteorologischer Art ist ja doch da. Also die Paradigmenabhängigkeit.
Okay, lange Antwort von Ralf. Wir haben jetzt viel über ein Bild gesprochen, wie gesagt. Wir verlinken das in den Shownotes. Aber da wir hier ja im Podcast sind und wie alle anderen Podcasts auch das Problem haben, wenn wir über Bilder reden, dass man dem hier nicht so gut folgen kann, habe ich mal gedacht, Philipp, ich schicke dir jetzt mal das Bild und du beschreibst einfach mal live, was du siehst, damit man als Hörerin, als Hörer einen Eindruck bekommt, was auf diesem besagten Bild ist. Guckst du mal bei WhatsApp, habe ich dir geschickt?
Okay, also wir sehen hier, wir befinden uns in einem Klassenraum. Die Sicht ist sozusagen von der Schülerinnenperspektive nach vorne auf die Tafel gerichtet. Wir sehen ein paar Hinterköpfe von Kindern, zwei Reihen vor uns. Und dann so zentriert in der Mitte des Bildes befindet sich ein Globus, der von einer Lehrerin gehalten wird, die in die Kamera hineinlächelt. Links neben der Lehrerin und hinter dem Globus befindet sich eine grüne Tafel, auf der sieht man mathematische Formeln aufgeschrieben. Man sieht auch noch den Pult, weil da steht, also man sieht ein Stück des Lehrerpultes und da ist ein grüner Apfel, liegt dort.
Ja, auffällig.
Ja, auffällig, genau. Und ja, die Lehrerin ist offensichtlich gut drauf und manche Schülerinnen, deren Hinterkopf man hier nur sieht, die sind so ein bisschen stärker über ihren Pult gebeugt. Das sieht so aus, als ob sie sich Notizen machen würden. Andere blicken zur Lehrerin auf. Und man sieht auch noch ein Fenster, aber das Fenster ist verschlossen. Ich glaube, es sieht irgendwie so aus, als ob so die Rollos runtergelassen wären.
Okay, vielen Dank, Philipp. Ich hoffe, jetzt habt ihr einen Eindruck von dem Bild bekommen. Die interessante Ausgabe von Datum in Diskurs, wo Dominik Mattes und Silke Trumper und mehrere Beiträge dieses Bild abordiert haben, stellen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Philipp, aber ich glaube, wir brauchen immer wieder einen kleinen Input, um ein paar Begriffe zu sortieren. Wir haben jetzt gehört, Totalität der Person und Identität, Totalität der Weltanschauung etc. Wie sieht es aus mit dem kurzen Input zur Frage, wie sieht die dokumentarische Methode das mit der Totalität der Person?
Okay, gerne. Ich versuche erst nochmal kurz was zur Weltanschauung und zur Totalität der Weltanschauung zu sagen und gehe dann auf deine Frage ein. Also eine Weltanschauung ist, kurz gesagt, vielleicht eine Art und Weise, wie Menschen eine Welt wahrnehmen und interpretieren. Und diese ist zugleich abhängig von der Standortgebundenheit oder Seinsverbundenheit. Das sind Begriffe von Mannheim, die wir auch schon kennengelernt haben. Weltanschauungen sind immer kollektiv strukturiert und im Rahmen der dokumentarischen Methode lässt sich der Begriff wohl am ehesten sozusagen wie derjenige des Orientierungsrahmens gebrauchen. Mit dem Begriff der Totalität der Weltanschauung geht es Mannheim darum, das ist jetzt zumindest eine Deutung, Beschreibung von Bonsack, dass Weltanschauungen als Sinnsysteme verstanden werden sollen. Das heißt, sie besitzen einen selbstreferenziellen Charakter und funktionieren ohne Rückgriff auf einen Subjektbegriff. Individuen haben nun Teil an Weltanschauungen, das heißt, in Individuen überlagern sich ganz unterschiedliche Weltanschauungen. Bonsack hatte hier eben schon auf zwei hingewiesen. Er sprach von einer Generation, dazu kann aber zum Beispiel auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse noch hinzukommen und weitere. Das heißt, das Individuum steht im Schnittpunkt verschiedener unterschiedlicher Sinnsysteme, das heißt verschiedener Weltanschauungen und auch konjunktiver Erfahrungsräume, wie es ja bei der dokumentarischen Methode und bei Mannheim auch heißt. Der Zugang zu solchen Weltanschauungen erfolgt rekonstruktiv und verläuft über die Interpretation von Lebensäußerungen, zum Beispiel von Gruppendiskussionen, aber auch möglich über narrativ-biografische Interviews. Wird uns in Form eines narrativ-biografischen Interviews eine Lebensgeschichte erzählt, dann geschieht dies zwar in einem Zug, nichtsdestotrotz können aus diesem Fall, der durch die Lebensgeschichte konstituiert wird, dann aber ganz unterschiedliche Orientierungsrahmen, zum Beispiel lebensaltersspezifische, klassenspezifische oder auch genderspezifische Orientierungen, rekonstruiert und für eine Typenbildung herangezogen werden. Dafür bedarf es dann jedoch einer komparativen Analyse mit mehreren Lebensgeschichten. Mithilfe der sinngenetischen Typenbildung können die Orientierungen vom Einzelfall gelöst und zu Typen abstrahiert werden, während sie über die soziogenetische Typenbildung in ihrer Eingebundenheit in konjunktive Erfahrungsräume erklärt werden können. Eine Lebensgeschichte hält also Heterogenität und Pluralität bereit, die es mithilfe der Mehrdimensionalität der Typenbildung zu berücksichtigen gilt. Die Rekonstruktion dieses Ineinander von Weltanschauung oder Erfahrungsräumen über eine Mehrdimensionalität der Typenbildung bedeutet gleichzeitig auch, dass das Individuum immer nur aspekthaft, das heißt dimensionsgebunden und deshalb nie total erfasst werden kann. Bonsack betont allerdings auch, dass die über Interviews rekonstruierten Erfahrungsräume, auch wenn ihre kollektive Verankerung mithilfe der komparativen Analyse herausgearbeitet werden kann, an sich nicht ausreichen, um die Totalität einer Weltanschauung voll zu erfassen. Denn diese seien nicht, wie bei Gruppendiskussionen, in ihrer Performativität repräsentiert. Hier ein Zitat von Ralf. Die Gemeinsamkeiten des Erlebens, die Konjunktivität, wie sie durch das Kollektivgedächtnis konstituiert werden, finden performativ aber nur dort ihren Ausdruck, wo diejenigen in Interaktion miteinander treten, die über derartiges strukturidentisches Erleben verfügen. Ein Individuum kann sich die ganze Zeremonie denken, aber als Kollektivvorstellung ist diese ja zunächst nicht etwas zu Denkendes, sondern ein durch verschiedene Individuen in ihrem Zusammenspiel zu vollziehendes. Und dies gilt auch dann, wenn es sich nicht um etwas gruppenhaft gemeinsam, sondern um etwas strukturidentisch Erlebtes handelt.
Okay, Philipp, danke für den Input. Ich wusste doch, dass du der Richtige bist für diese Frage. Du forschst ja auch mit narrativ-biografischen Interviews.
Genau.
Ja. Okay, als nächstes, Philipp, weiter im Interview. Du stelltest die Frage zu den zerfeindeten Bildern und dem Thema Collagen. Und Ralf erklärt hier nochmal etwas im Detail dazu.
Ich hätte noch eine Rückfrage, vielleicht erst eine direkte und dann eine, die noch zwei Schritte zurückgeht. Also zu dem Zitat, die Bilder zerfallen. Also zerfallen die Bilder aus dem Grund, weil es sich schon eigentlich um eine Collage handelt, also von Stockfotos. Ist das sozusagen eigentlich ein Schluss, den man ziehen kann? Also es zeigt sich sozusagen auch in der Interpretation, die Collage.
Also Collagen, wenn sie so eine Botschaft überbringen sollen, müssen ja auch sozusagen eine gewisse Homologie in der Gesamtgestalt aufweisen. Mhm. Weil sonst verwirrt man ja den Rezipienten oder die Rezipientin, den Beobachter. Und also auch Collagen, wenn man Collagen untersucht, können durchaus eine Botschaft, weil die Elemente der Collagen halt in eine Beziehung gesetzt werden, wo dann doch mal eine Homologie letztendlich da ist, wo halt sozusagen, also im Sinne von Imdall dann halt eine planimetrische Komposition wirklich gegeben ist. Das heißt, eine Komposition, die das gesamte Bild bestimmt, wo jedes Element sozusagen mit jedem anderen Element wieder zusammenhängt, in gewisser Weise. Das wäre ja halt diese was Panofsky nahelegt, Habitusbegriff, was Imdall nahelegt und so weiter. Aber dann, das ist ja durchaus mit einer Collage möglich. Man kann da verschiedenste Elemente da so kombinieren. Man kann die Tafel auch, die da unbedingt da offensichtlich drin sein musste, so kombinieren, dass sie nicht da hineinragt, wie halt irgend so ein Fremdkörper in das Bild reinragt und so. Und von der planimetrischen Komposition her und von der Perspektivität auch.
Ah, ja.
Das heißt, die Perspektivität der Tafel ist eine völlig andere als die Perspektivität der Personen, die vor dieser Tafel sitzen. Also man kann das in verschiedenen Dimensionen, Planimetrie, Perspektivität, dann rausarbeiten. Ne? Also das.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, das heißt gerade, dass beim Zerfall, also wenn es eine abgestimmte Komposition sich erkennen lässt, rekonstruieren lässt, dann kann man mit dem Habitusbegriff arbeiten. Ansonsten beim Zerfall gibt es immer noch vielleicht die Hilfe der Pose. Was ist der Unterschied zwischen Pose und Habitus?
Also der Unterschied ist im Wesentlichen, wenn man jetzt das Bild nimmt, geht es im Wesentlichen darum, dass, also wenn man das die Pose auf die abgebildeten Personen bezieht. Mhm. Man kann es natürlich auch auf das gesamte Bild beziehen. Also dann posiert sozusagen der abbildende Bildproduzent. Also, aber es geht zunächst natürlich mal naheliegend um die Pose der Abgebildeten. Das bedeutet, dass sozusagen die korporierte Praktik beispielsweise, die da beobachtbar ist, dekontextuiert ist. Das heißt, die dekontextuiert insofern, als sie einem anderen Kontext zugehört. Und diesen anderen Kontext, oder valide kann man das natürlich nur zeigen, indem man diese Pose in diese korporierte Praktik in einem anderen Kontext zeigt, wo sie keine Pose ist. Mhm. Also ich habe das ja versucht zu zeigen, zusammen mit der Aglaja Przyborski, an diesem Foto halt von H&M, wo diese erwachsenen Frauen so eine mädchenhafte Pose dann entwickeln, die aber dekontextuiert eigentlich ist, in ihrer sonstigen sehr souveränen Art, wie sie sich ansonsten präsentieren, zeigen sie in bestimmten korporierten Praktiken so eine Schüchternheit und die dann deutlich wird, wenn man Fotos nimmt von Mädchen, wirklich diese mädchenhafte Pose, die dann im Kontext von Mädchen, die dann in Fotos durchaus ihren Platz hat. Und das Interessante war ja, dass halt diese Mädchen aber gleichwohl dieses Bild der erwachsenen Frauen, die da posieren, ganz toll finden. Aber es zeigt sich, dass die erwachsenen Frauen im Grunde bei ihnen geklaut haben, wenn man das jetzt mal so... Das heißt, diese Dekontextuierung kann man ja wiederum durch eine komparative Analyse zeigen. Wenn man das ansonsten tut, ist es nicht so unmittelbar evident häufig. Ne? Oder es ist auch dann manchmal etwas schwierig zu zeigen.
Das hier besprochene Bild von H&M verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und in dem großen, in dem langen Beitrag von Ralf auch nochmal die wichtige Betonung, auch immer dokumentarische Methode, welchen Stellenwert die komparative Analyse hat. Ja, auch die Fotogrammanalyse, das haben wir bis jetzt noch nicht so betont, braucht die komparative Analyse zum Erkenntnisgewinn.
Eine Frage, die mir jetzt beim Zuhören gekommen ist, die wir Ralf an der Stelle jetzt leider nicht mehr sozusagen direkt stellen können. Wenn es um die dekontextuierten Praktiken geht, als Pose, darüber, dass man in dem Kontrast erkennt, wo sie noch zu finden sind. Also wir hatten das Beispiel der Schüchternheit der Mädchen und sozusagen gegenübergestellt die inszenierte Schüchternheit der Frauen auf dem H&M-Werbefoto, so wie ich das verstanden habe, ohne dass ich das Foto jetzt gesehen hätte. Kommt bei mir die Frage auf, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es darum geht, aber die Frage, die sich mir hier im Zuge des Zuhörens aufdringt, ist, wenn die Praktiken im einen Bild dekontextuiert sind und in dem anderen sozusagen der richtige, in Anführungszeichen, Kontext vorhanden ist, ist das eine Aussage der Ursprünglichkeit? Also, oder wie kann das in einem Fall sozusagen die tatsächlich zugehörige Praktik sein und im anderen Fall sozusagen eine deplatzierte, angeeignete, ja, eigentlich angeeignet inszenierte Praktik? Die wir natürlich, ich verstehe, dass man das über den Kontrast erkennt, ja, in der Gegenüberstellung. Aber ich frage mich, das kann ja nicht sozusagen auf eine Ursprünglichkeit hinauslaufen eigentlich. Das ist sozusagen nur so ein Gedanke und eine Frage, die ich dabei im Kopf habe.
Ja. Was du aber eigentlich noch gefragt hast, Philipp, als nächstes im Interview, war die Frage nach den Common Sense. Sehr wichtige Frage, wie ich finde. Und auch hierzu nochmal ein paar Details von Ralf.
Könntest du nochmal kurz versuchen, vielleicht auch mit möglichst einfachen Worten darzustellen, was ist der Common Sense? Was können wir uns unter dem Common Sense vorstellen und was bedeutet es, einen Bruch mit dem Common Sense zu vollziehen?
Also der Common Sense auch im Sinne von Bourdieu, da geht es ja im Wesentlichen darum, dass hier sozusagen eine bestimmte Einstellung und eine bestimmte Analyseeinstellung eingenommen wird und eine bestimmte Denkweise gefördert wird, da muss man immer natürlich die Praxis dabei denken, mitdenken, die halt die Praxis in einer ganz bestimmten Weise eine Verständigung über die Praxis, nämlich eine theoretische Verständigung letztendlich, über die Praxis in einer ganz bestimmten Weise vollzieht, die aber mit der Performance dieser Praxis eigentlich nichts zu tun hat. Beispielsweise jetzt, wenn ich eine Praxis analysiere oder versuche zu analysieren, zu interpretieren, indem ich Motive unterstelle. Dann kann man sehr schnell zeigen, dass das keine valide Grundlage hat, weil ich kenne die Motive dieser Personen nicht. Die bringen mich nicht weiter. Da ist ganz klar, muss ich auf Projektionen zurückgreifen und in Standortgebundene. Das wäre so eines dieser Elemente. Aber grundsätzlich geht es im Sinne von Bourdieu darum, dass die Verständigung über die Praxis, dass da so eingespielte Theorieelemente drin sind, die uns allen auch dann vermittelt werden, sozialisatorisch, wie man theoretisiert und die auch erkenntnistheoretisch jetzt nachweisbar sind in konventionellen Erkenntnistheorien, die aber mit dem, worüber theoretisiert wird, nämlich der Praxis, nichts zu tun hat, beziehungsweise eben gar nicht valide sein kann, weil sie die Informationen, die hier zugrunde gelegt werden, empirisch nicht überprüfbar sind. Ne? Das wäre eigentlich, und damit zu brechen, mit diesen Vorstellungen, die uns alle einsozialisiert werden, weil halt uns, wenn wir im Alltag Theorien kennenlernen, dann haben die in der Regel diese Grundstruktur. Aber es ist immer wichtig zu sagen, es geht um die Common Sense-Theorien, nicht um die Common Sense-Praktiken. Das wird ja häufig verwechselt. Der Common Sense ist nicht dumm, also jetzt in dem Sinne, weil diese Praktiken ja ungeheuer voraussetzungsvoll sind. Also enorm, eine enorme Komplexität haben unsere Alltagspraktiken. Also, und auch unsere implizite Verständigung hat eine enorme Komplexität. Ich verstehe halt bestimmte Gebärden von Menschen sofort. Ich verstehe eine Körperhaltung letztendlich auch bis zu einem gewissen Grade sofort. Aber wenn ich das auch versuche, auf eine Theorie zu bringen, dann komme ich wieder in eine ganz andere Dimension rein. Dann komme ich nämlich in diese Theorien rein, die uns da vermittelt werden und die eben leider durch wissenschaftliche Theorieelemente auch mit befördert werden. Also diese Motivunterstellung ist ja etwas, was nicht nur in der psychologischen Theoriebildung, sondern auch sonst weitergehend ungeheuer einflussreich ist. Und eben diese erkenntnistheoretischen Grundlagen, also die davon ausgehen, dass unsere Praxis halt aus Regeln abgeleitet wird. Die geht ja auch dahin. Man sucht ja immer nach den Regeln, aus denen das abgeleitet wird, was jemand da tut. Das ist aber völlig, völlig unsinnig, weil empirisch nicht zugänglich und B, also auch zeigt sich auch, wenn man die Regeln nämlich betrachtet, die in der Praxis sich selber zeigen, dass die halt mit den Regeln, die dann sozusagen da projiziert werden, aus denen was abgeleitet wird, gar nicht viel zu tun haben. Aber das geht ja bis in die erkenntnistheoretischen Grundlagen hinein. Und das ist dieses große Problem, was ich jetzt auch sehe in der Professionsforschung, dass es ungeheuer schwer ist, sozusagen die Leute davon zu überzeugen, dass diese Praxis, die man beobachtet, ungeheuer komplex ist und dass man sehr vorsichtig sein muss, Aussagen darüber zu machen, wenn man nicht genau hingeschaut hat. Und da stehen wir ja im Moment. Also wenn ich jetzt einen Aufsatz wieder schreibe zur Professionalisierung, was ich jetzt gerade gemacht habe, dann kriege ich von Reviewern dann also so eine Rückkopplung, wo ich merke, ja, es ist immer noch nicht klar, was diese enorme Bedeutung der Praxis ist. Ne? Also bis dahin, den Michael Polanyi, kennt man ja vielleicht, Erkenntnistheoretiker und Physiker, der sagt, der zwischen dem Wissen unterscheidet, dem impliziten Wissen und dem expliziten Wissen. Wir wissen mehr, als wir zu sagen wissen, ne? Diese Unterscheidung. Das erläutert der am Fahrradfahren, das erläutert der an der Quantentheorie, also sozusagen, dass man in der Quantentheorie geforscht wird, offensichtlich die Leute eigentlich gar nicht wissen, was sie da tun, was sie eigentlich tun. Oder hier, was ich jetzt wieder gelesen habe von der Irene Curie, also eine Nobelpreisträgerin, Chemie-Nobelpreisträgerin, die halt sagt, je weiter das Experiment von der Theorie entfernt ist, desto näher ist es am Nobelpreis. Das ist so, das sagen Nobelpreisträgerinnen. Ich meine, da wird doch klar halt, dass die konventionelle Erkenntnistheorie, die damit arbeitet, dass man unbedingt Hypothesen prüfen muss, dass die doch, das finden die doch lächerlich, die Leute, die hier wirklich die wirklich die Erkenntnisgewinn produzieren hier. Ich habe hier was reingesteigert in diese. Und vielleicht schreibe ich auch nochmal was genau zu diesem Punkt nochmal. Weil ich glaube, dass das immer noch die Tragweite nicht erkannt wird. Und zwar was schreiben, wo man auch Bezug nimmt auf Äußerungen von Naturwissenschaftlern, wie sich da gerade dazu äußern. Also es ist ja sowas in der Ethnomethodologie, die haben ja auch schon angefangen, Beobachtungen im Labor, naturwissenschaftlichen Labor zu machen. Das ging ja auch ein bisschen in die Richtung. Oder die Karin Knorr-Zettina, die ja aus, von der Ethnomethodologie her sehr stark beeinflusst ist, hat das ja auch getan. Das ging ja auch in diese Richtung. Zu zeigen sozusagen, dass wenn man etwas erfahren will über die Prozesse der Erkenntnisgewinnung, dann muss man in die Praxis hineinschauen, ne? Und nicht sich da die Theorien von Karl Popper oder sowas reinziehen.
Ja, ich finde ja, man merkt förmlich, wie Ralf Bonsack hier damit ringt, dass dieser eigentliche einleuchtende Grundgedanke auch in der Wissenschaft so wenig Konsens ist. Ja, dass wir nicht Motive unterstellen, um sozusagen eine Praxis zu schließen und auch nicht versuchen, eine Regel zu formulieren und so tun, als wäre eine Praxis regelgeleitet, wird sich von der Regel sozusagen orientieren. Finde es sehr nachvollziehbar, was ihr sagt. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen in den meisten Kontexten, auch in der Wissenschaft, wenn man diskutiert. Ja.
Ja, ich kann dem auch nur beipflichten. Man könnte auch überlegen, also das hat ja eine große Tragweite, vielleicht die ganze Geschichte des Paradigmas von so naturwissenschaftlichen Ansätzen, die ja eigentlich aus so einer vielleicht auch Idee oder überhaupt Trennung von Geist und Körper, Natur, Kultur resultieren, indem es ja halt genau um die vernunftbasierte Erschließung und auch die implizite Annahme des Menschen als souveränen, autonomen Wesens aufsitzen, sich das dann natürlich auch, also diese Vereinfachung, die damit einhergeht, natürlich sich dann auch in der Art und Weise oder zu Problemen führt, wie Forschung betrieben wird, dass sie an vielen Stellen halt, naja, gerade wenn es um die Frage von Erkenntnisgenerierung geht, an Grenzen stößt. Man könnte vielleicht auch sagen, es ist halt ein Zeitersparnis. Offenbar, wenn man die Vielschichtigkeit und die Bedeutung der Praxis ernst nimmt, dann ist das aufwendig und das erfordert Zeit und das widerspricht ja auch vielen Logiken im Wissenschaftsbetrieb als einem unternehmerischen System auch, ne? Also indem es um Konkurrenz und Aufmerksamkeit und so weiter geht. Ringen mit begrenzten Ressourcen.
Zeitliche Überlastung.
Genau, all das.
All das kommt damit rein, ja. Okay.
Aber wenn man sich damit beschäftigt, sieht man die Praxis vielleicht, sorry, nochmal abschließend, wie vielschichtig die Praxis, wie klug die Praxis und sozusagen vielleicht häufig auch kontraintuitiv im Sinne von die Vernunft würde hier etwas ganz anderes sagen oder annehmen, Praxis sein kann.
Ja, oder wie wenig vernünftig im Sinne von rational Praxis ist. Ja. Ja, okay, gut. Wir kommen zum letzten Interviewauszug dieses mittleren Teil des zweiten Gesprächs mit Ralf Bonsack. Und zum Abschluss, Philipp, fragst du nochmal nach dem Zusammenhang vom Bruch mit den Common Sense und den Arbeitsschritten der dokumentarischen Methode. Das ist ein sehr schöner Einspieler, um die Folge nochmal rund zu machen, denn hier geht's dann, kommt Ralf nochmal zurück auf Ikonografie und Ökonologie. Was uns nochmal bleibt zu sagen ist, dass wir hoffen, ihr hattet erkenntnisreiche Momente mit dieser Folge und wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen wieder. Über unsere Website könnt ihr uns anschreiben. Und ja.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Anregungen und auch Kritik. Schreibt uns gerne. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ich hänge gedanklich noch an einer Frage, die zu einem Punkt, über den wir eigentlich schon gesprochen haben, aber oder vielleicht ist es noch eine Fortführung. Also wenn nochmal zu dem Common Sense und dem Bruch mit dem Common Sense. Habe ich das, also würdest du mitgehen dann mit der Aussage, der Bruch mit dem Common Sense, der Teil eigentlich der Grundhaltung vielleicht ist und auch des Anspruchs, der mit der dokumentarischen Methode verbunden wird, dass es dafür dann eben doch auch eine methodische Anleitung gibt durch die Arbeitsschritte. Also die Arbeitsschritte der Formulierenden und der reflektierenden Interpretation, ist das nicht eine methodische Hilfe, den Bruch methodisch zu vollziehen?
Ja, naja, auf jeden Fall. Das ist, wobei halt natürlich schon in der formulierenden Interpretation der Bruch mit dem Common Sense eingeht. Insofern, als da keine Motivunterstellung hineinkommt, ist ja schon mal schwierig. Ne? Mhm. Ich beschreibe, was da abläuft, ohne Motivunterstellung zu machen. Das ist ja schon mal ein erster Schritt. Aber der Übergang von der formulierenden zur reflektierenden Interpretation da ist ja nochmal ein nächster Schritt, nämlich wenn ich nicht bei Motivunterstellungen stehen bleiben will, was kann ich dann machen? Und das wäre dann die Frage nach dem Wie. Also die Motivunterstellung wäre ja immer noch zu substituieren, die Frage nach dem Was. Was passiert da? Da könnte ich ja dann noch Motivunterstellungen bringen. Aber mich davon frei zu machen, wäre der erste. Und das zweite wäre dann aber, wie komme ich zu dieser Frage nach dem Wie? Also nach der Performance, nach der Struktur der Performance. Das steckt ja in den Schritten mit drin. Ne? Das wäre also so die... Aber insofern ist das ja auch dann, wie gesagt, in dieser panofskischen Ikonologie mit drin, also in dem Übergang von der Ikonografie zur Ikonologie. Das lässt sich ja dann eben auch da ganz gut zeigen. Ne? Mhm. Und von da hat mich dann auch bestätigt, weil ich hatte ja zunächst diese formulierende und reflektierende Interpretation und dann bin ich ja weitergegangen. Mhm. Dann bin ich dann erst zu Panofsky gekommen. Mhm.